Ich wünsche euch allen einen schönen guten Morgen. Der Vorteil, Eduard, mit dem deutschen Gottesdienst hier ist, du hast eine große Kanzel. Keiner sieht, wenn deine Knie zittern dahinter. Ne? In dem Englischen, die haben da so einen kleinen Ständer, da fühlt man sich so offen.
Kann man sich nicht verstecken.
Ja, ja. Ja. So, liebe Geschwister, wir werden uns heute eine Bibelstelle aus dem Alten Testament anschauen. Und die Stelle, die kommt aus dem Buch Haggai. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus im Deutschen. Haggai ist ein kleiner Prophet im Alten Testament. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde die Geschichte Israels im Alten Testament sehr interessant. Lasst uns einfach mal einen kleinen Rückblick halten, bevor wir zu unserem Text kommen. Vor langer Zeit spricht Gott mit Abraham und er macht ihm ein Versprechen, dass er aus ihm eine große Nation machen wird. Und diese Nation ist für etwas ganz Bestimmtes vorgesehen. Sein Enkel Jakob wird dann der Vater der 12 Stämme. Die Nation Israel, die wird eigentlich in ägyptischer Gefangenschaft geboren. Sie sind 400 Jahre in der Gefangenschaft. Dann befreit Gott sie und führt sie in das verheißene Land. Im verheißenen Land hat Israel eine Zeitperiode von etwa 350 Jahren, in denen sie von 12 Richtern gerichtet werden. Diese Zeit von 350 Jahren ist ein Zyklus, wo sie in Sünde fallen, wo sie von ihren Feinden besiegt werden, wo sie Buße tun und wo Gott sie befreit. Und wenn sie wieder in ihrem Land sind, fallen sie wieder in Sünde, die Feinde besiegen sie wieder, sie tun wieder Buße und Gott führt sie wieder in ihr Land zurück. So geht das 350 Jahre lang. Dann kommt die Zeit der Könige. Das vereinte Volk Israel hatte drei Könige insgesamt. Das ist König Saul, König David und König Salomo. Jeder König regiert 40 Jahre lang. Nach Salomo spaltet sich das Volk in zwei Teile. Geografisch gibt es da einen nördlichen Teil und einen südlichen Teil. Der nördliche Teil, der heißt Israel, und der südliche Teil, der heißt von dann an Juda. Der nördliche Teil, der hält sich etwa 200 Jahre. Sie haben 19 aufeinanderfolgende Könige, von denen keiner Gott nachfolgt. Sie treiben Götzendienst und sie werden 722 Jahre vor Christus in assyrische Gefangenschaft geführt. Und da wird es um diese 10 Stämme, die nördlichen Stämme, wird es ganz ruhig. Wir wissen da nicht mehr viel darüber. Der südliche Teil, der hält sich etwa 350 Jahre. Sie haben 20 aufeinanderfolgende Könige, von denen 8 Gott nachfolgen. Die Könige aus dem südlichen Teil, die kommen alle aus der Stammlinie Davids. Und aus dieser Stammlinie wird dann später Jesus kommen. So wie der nördliche Teil widmen sie sich die meiste Zeit dem Götzendienst und Gott lässt sie dann irgendwann in die babylonische Gefangenschaft abführen. Die Babylonier, die kommen in drei Schüben. Beim ersten Schub nehmen die Babylonier Gefangene mit. Unter ihnen ist Daniel mit seinen Freunden. Beim zweiten Schub nehmen sie den König, alle seine Beamten und alle Handwerker mit. Und sie lähmen damit praktisch das Volk und sie plündern den Tempel. Und beim dritten Schub, das ist 486 vor Christus, da zerstören sie Jerusalem, sie zerstören den Tempel und sie brennen alles nieder. Und damit endet die Monarchie in Israel. Das ist der letzte König. In der Zeit, wo sich das Volk nach Salomo spaltet, beginnt auch die Zeit der Propheten. Wir haben 5 große Propheten und 12 kleine Propheten. Ich werde sie jetzt nicht alle aufzählen, sondern nur sagen, dass von den kleinen Propheten, da waren 9 zwischen Israels Teilung nach Salomo und der babylonischen Gefangenschaft. Und 3 kleine Propheten sind nach der Gefangenschaft, wenn Israel wieder zurück in ihr Land kommt. Nach diesen 3 Propheten endet Israels Historie im Alten Testament. Dann kommen etwa 400 Jahre des Schweigens, bevor Jesus kommt. Und von den kleinen Propheten, von den 3, die nach der babylonischen Gefangenschaft ihren Dienst in Israel tun, einer von diesen 3 ist Haggai. Seine Dienstzeit ist nur sehr kurz, es ist nur etwa 4 Monate. Und sein Buch hat nur 2 Kapitel. Deswegen nennt man ihn einen kleinen Propheten. So viel zu dem groben Überblick. Wir lesen jetzt einige Verse von Haggai, und das ist das Kapitel 1, die Verse 2 bis 6. So spricht der Herr, der Herrscharen. Dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai. Ist es für euch selbst an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt? Und nun, so spricht der Herr der Heerscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber seid noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einem durchlöcherten Beutel. Haggai behandelt hier das folgende Problem. Das Volk lebte 70 Jahre lang in babylonischer Gefangenschaft. Und so wie in den Hunderten von Jahren davor, tun sie Buße und sie bitten, dass Gott sie wieder in ihr Land ziehen lässt. Und wieder erbarmt sich Gott ihrer. Sie kommen zurück und sie fangen es richtig an. Sie beginnen damit, neue Fundamente für den zerstörten Tempel zu legen. Aber dann ändern sie ihre Prioritäten und sie fangen an, sich Häuser zu bauen. Und der Tempelbau stoppt. 16 Jahre stehen die Fundamente da. Und sie sind so auf den Bau ihrer Häuser fixiert, dass sie keine Zeit haben, am Tempel zu arbeiten. Und Gott sagt, ihr sagt, die Zeit für den Tempel ist noch nicht gekommen. Was ist mit euren Häusern? Ist die Zeit gekommen für euch, in euren getäfelten Häusern zu wohnen? Seht ihr, in der Zeit waren die Häuser entweder aus Lehm gebaut oder aus Steinen gemauert. Die reichen Leute haben dann ihre Häuser von innen mit Zederntafel dekoriert. Das war ein Zeichen des Wohlstands, ein besonderes Statussymbol. Und Gott kritisiert nicht, dass sie sich Häuser gebaut haben, sondern dass sie ihre Zeit und Ressourcen in persönlichen Status investieren, während der Tempel immer noch als Ruine dasteht. Wie so viele Male vorher kommt das Volk aus der Gefangenschaft zurück und sie vergessen alle guten Vorsätze und Versprechungen, die sie gemacht haben. Und der Alltag kehrt wieder ein. Es gibt ein deutsches Lied, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, ich habe das in meiner Jugend oft gehört. Das Lied, das heißt, vor der langen Zeit, als in großem Leid, ein Versprechen du gabst deinem Gott. Herr, wenn du mein Leid nimmst in kurzer Zeit, dann will ich dir auch folgen so gern. Ich habe das hier schon mal erzählt, aber ich tue das mit Vergnügen nochmal. Das war die Geschichte von dem Adler. Der Bruder Hoppe, der hatte diese Geschichte im März 1996 erzählt. Das wird ein paar Wochen, 30 Jahre lang. Ich hatte mich 1976 im Alter von 10 Jahren bekehrt und hatte von meiner frühen Kindheit auf ein großes Interesse am Wort Gottes. In meinem späteren Jugendalter habe ich dann einige Enttäuschungen von Christen erlebt. Und das hat meinen Glauben erschüttert. Und so habe ich mich von Gott entfernt und fing an, anderweitig nach Erfüllung zu suchen. 1996 war ich dann in Kanada zu Besuch Und ich kam dann hier zur Gemeinde am Sonntag. Bruder Hoppe hatte damals gepredigt, das war noch im großen Raum da hinten. Und er gebrauchte dieses Beispiel mit dem Adler. Er sagte, wenn die jungen Adler im Nest aufwachsen und von den Eltern versorgt werden, werden sie gemütlich und die Eltern kommen irgendwann nicht mehr nach mit dem Füttern. Und so was machen sie? Sie zerpflücken das Nest und zwingen die Jungen raus. So sind auch wir Menschen. In Haggai sagt Gott, ich nehme euch eure Bequemlichkeit weg. Ihr seht viel und ihr bringt wenig ein. Ihr esst und ihr werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber ihr bleibt durstig. Ihr kleidet euch und ihr werdet nicht warm. Und euer Geldbeutel hat Löcher. Der zerstörte Tempel, um den es hier geht, ist der Tempel, den Salomo 350 Jahre vorher gebaut hat. Hört mal die Beschreibung in 1. Könige 6, die Verse 14 bis 15. Und da heißt es, und Salomo baute das Haus des Herrn und er vollendete es. Und er verkleidete die Wände des Hauses innen mit Zedernbrettern. Vom Fußboden des Hauses bis an die Balken der Decke belegte er sie innen mit Holz. Und dann beschichtete er alles mit Gold. Gott hatte Salomo eine genaue Beschreibung gegeben, wie er den Tempel bauen sollte. Der Tempel sollte das geistliche Zentrum sein, um das sich das Leben des Volkes dreht. Der Mittelpunkt, der Stolz der Nation, das größte, das beste und schönste Haus. Es sollte der Neid der Nachbarvölker sein. Gott hatte Salomo mit unbeschreiblichem Reichtum und Weisheit gesegnet. Und Salomo baute den Tempel genau nach Gottes Anweisung. Als Salomo fertig ist, baut er seinen Palast. Und er baut seinen Palast viermal größer als den Tempel. Das war der Beginn von Salomos Fall. Am Ende seines Lebens sagt Salomo, unsere ganzen Bemühungen, unser Streben, unser Jagen nach Reichtum, nach Vergnügen und nach Weisheit und Macht ist alles sinnlos. Es ist wie Haschen nach Wind. Liebe Geschwister, in 20 Jahren werden alle unsere Autos auf dem Schrottplatz sein. In 50 Jahren werden unsere großen, schönen Häuser abgerissen werden und neue werden gebaut werden. Von unserer Gruppe hier werden vielleicht 6 oder 7 Leute übrig sein. Wenn wir in die Ewigkeit gehen, wird alles, was uns lieb und teuer war, was wir in Jahrzehnten angesammelt haben, und dann zurücklassen müssen, dass wir 2 Wochen später auf einem Garage-Sale verkauft werden. Wir leben in einer Zeit, wo Individualität verlangt wird. Unsere Gesellschaft erzieht uns zur persönlichen Autonomie. Wir wollen die ultimative Autorität über unser Leben sein. Und Gott will, dass wir das alles aufgeben, dass wir uns seiner Leitung unterstellen, ohne Rücksicht auf Verluste. Wir werden den ganzen Tag von Werbungen bombardiert, wir sollen kaufen und kaufen und kaufen. Man sagt uns, dass unser Nachbar mehr hat als wir. Und mehr Christen finden ihre Identität und ihren Wert in ihrem finanziellen Erfolg. Während Gott unsere Zeit und Aufmerksamkeit von uns will, konkurriert er immer mehr mit unserem Fernseher, mit unserem Laptop und mit unserer Karriere. Gott will unsere Aufopferung, unsere Selbstverleugnung und Standhaftigkeit und wir wählen stattdessen Bequemlichkeit und Sicherheit und Reichtum. Wir stellen öffentliches Ansehen über persönliche Heiligung und wir suchen Bestätigung von Menschen auf Kosten biblischer Wahrheit. Gott hat sich das 16 Jahre lang angeschaut. Liebe Geschwister, ich möchte diesen Text aus Haggai in seiner Anwendung etwas näher an unsere Zeit heute bringen. Ich glaube, dieser Text hat eine zusätzliche Dimension für uns. Im Alten Testament war der Tempel der Wohnort Gottes in der Mitte des Volkes. Der Tempel war der Treffpunkt mit Gott. Und wir haben oft die Einstellung, dass unser Gemeindehaus den Tempel ablöst. Für viele ist das der Ort, wo wir einfach einmal die Woche am Sonntag hingehen, um drei Lieder zu singen und eine 30-Minuten-Predigt zu hören. Und wir sind als Christi-Nachfolger zu etwas viel Größerem und Höherem herausgefordert. Im Neuen Testament ist Paulus konfrontiert mit den Sünden in der Korinther Gemeinde. Neben dem Missbrauch geistlicher Gaben und theologischer Irrtümer, sagt Paulus, unter euch ist Stolz, Spaltungen, sexuelle Unmoral, geistlicher Hochmut und Lieblosigkeit. Und die Brücke, die ich hier gerne zu Haggai schlagen will, ist die, Paulus sagt im 1. Korintherbrief 6, die Verse 19 bis 20, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selber gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott in eurem Leib. Liebe Geschwister, es geht hier auf einmal nicht mehr um ein physisches Gebäude, das mit Händen gebaut werden muss. Und wo man dann alle paar Jahre einen Raum neu streicht und mal den Teppich wechselt. Der Tempel des Heiligen Geistes zu sein, das heißt, unser Körper ist heilig, unsere Zeit ist heilig, unsere Ressourcen sind heilig und was wir sagen und was wir tun, ist heilig. Im 1. Korinther 3, die Verse 11 bis 17, sagt Paulus dann, einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu oder Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es ans Licht bringen. Denn mit Feuer wird er sich offenbaren, und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erproben. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand Gottes Tempel verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig. Wer seid ihr? Ich bin da vielleicht ein bisschen zu simplistisch, aber ich stelle mir das so vor. Jesus ist das Fundament. Und dann legen wir die Steine. Ende Februar ist Steuerzeit. Wir geben unserem Steuerberater ehrliche Zahlen. Das ist ein Stein. Wir besuchen unseren kranken Nachbarn und bringen was zu essen mit. Das ist ein Stein. Wir vergeben jemandem, der uns Unrecht getan hat. Das ist ein Stein. Wir studieren Gott. Wir studieren Gottes Wort Und wir beten regelmäßig. Das ist ein Stein. Wir widerstehen sexueller Sünde, wenn wir unsere E-Mails checken. Das ist ein Stein. Wir sind freigebig, hilfsbereit, gastfreundlich, bescheiden, geduldig, nicht nachtragend, nicht überheblich, dienstbereit, ehrlich und aufrichtig, zuverlässig, dankbar, friedliebend und sanftmütig. Ein Stein nach dem anderen. Jeder Stein ist eine christliche Charaktereigenschaft, ein sichtbares Zeichen eines veränderten Herzens. Eigenschaften, die uns Christus ähnlicher machen. Mein Vater ist vor 8 Jahren gestorben. 2 oder 3 Jahre vor seinem Tod haben wir ein Gespräch gehabt. Und ich habe ihn gefragt, was war die beste Zeit in seinem Leben? Mein Vater war ein Alkoholiker, bis er sich im Alter von 30 Jahren bekehrt hat. Es gibt Menschen, wenn sie sich betrinken, werden sie müde und schlafen ein. Und es gibt welche, die in ihrer Trunkenheit zu Gewalt neigen. Und mein Vater war einer von ihnen. Meine älteren Geschwister und meine Mutter haben schwer gelitten in der Zeit. Als er sich dann 1970 bekehrte, wurde das Leben mit einem Schlag anders. Mein Vater wurde Mitglied in einer Untergrundorganisation, in einer Gruppe. Die haben sich aus einer alten Waschmaschine und aus Fahrradteilen eine Druckmaschine gebaut und haben im Untergrund Bibeln gedruckt und haben sie unter Einsatz ihrer Freiheit geschmuggelt und in Gemeinden verteilt. Das war in einer Zeit, wo in den meisten Gemeinden nur der Pastor eine Bibel hatte. Oft hatte der Pastor nur Teile von einer Bibel, nicht mal eine ganze. Die Jugendgruppen damals, die haben sich abends getroffen und haben von Hand Bibeln kopiert. 1973 ist diese Untergrunddruckerei vom russischen Geheimdienst entdeckt worden. Und die meisten Mitarbeiter haben 5 bis 7 Jahre Gefängnis bekommen. Mein Vater wurde nicht erwischt. Wir haben als Familie dafür gebetet, dass Gott uns nach Deutschland ausreisen lässt, wo wir in Freiheit unseren Glauben ausleben können. Wir sind dann 1975 nach Deutschland ausgereist. Und mein Vater hat eine ganze Weile die Gemeinden in Russland weiter unterstützt. Er hat dann für uns als Familie ein großes Haus gebaut mit 9 Kindern. Unser Haus war über die Straße von einem großen, neuen Gemeindehaus. Wir hatten 2 Autos. Die Probleme, die wir in Russland hatten, waren alle weg. Keine finanziellen Probleme mehr. Keine Sorge, was wir essen werden und wo man Kleidung für 9 Kinder herkriegt. Kein Risiko, die Arbeit zu verlieren, weil man ein Christ ist, und keine Verfolgung. Wir konnten in der Öffentlichkeit unseren Glauben bekennen, wir konnten christliches Radio hören. Wir haben an Straßenevangelisationen teilgenommen. Und das war in der Zeit, wo noch Zeltmissionen gemacht wurden. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt. Das war eine 180-Grad-Wende von dem, was wir in Russland erlebt haben. 10 Jahre später hat unser Vater uns für eine andere Frau verlassen. Er fing eine andere Familie an, hatte andere Kinder und fing an zu trinken. Als wir miteinander sprachen, hatte er eine wundersame Befreiung vom Alkohol erlebt und hatte sein Leben so gut wie es ging wieder in Ordnung gebracht. Wisst ihr, was er sagte, was die beste Zeit in seinem Leben war? Es war nicht, als wir nach Deutschland kamen und frei waren von Verfolgung. Nicht die Autos, die wir hatten, und nicht das große Haus. Es war, als er nachts losfuhr, mit Bibeln auszuliefern und nicht wusste, ob er morgens wiederkommt. Als er auf einem alten Motorrad mit einem Beiwagen voller Bibeln nachts vor der Geheimpolizei fliehen musste. Es war, als die Geheimpolizei an die Tür klopfte und sie suchte nach ihm und meine Mutter nicht aufmachte. Als die Bibeldruckerei entdeckt wurde, war Vater dabei, Bibeln auszuliefern. Und als er morgens nach Hause kam, hatte unsere Mutter vor lauter Sorgen in einer Nacht schneeweiße Haare bekommen. Das war die beste Zeit. Unser Leben besteht aus Kreuzungen. Jeden Tag, jede wache Minute machen wir Entscheidungen. Jede Entscheidung ist ein Scheideweg. Und ich möchte dich heute fragen, an welchem Scheideweg stehst du heute? Was hält dich davon ab, Gott entschieden, ohne etwas zurückzuhalten, nachzufolgen? Nachdem Gott das Volk tadelt in Haggai, lesen wir im 8. Vers. Er sagt, jetzt steht auf, geht an die Arbeit und baut mein Haus. Und dann lesen wir in den Versen 12 bis 15, das Volk fürchtete sich vor Gott. Und sie standen alle auf und gingen an die Arbeit, den Tempel zu bauen. Die Beschreibung hier ist sehr detailliert. Da heißt es, am 24. Tag des 6. Monats, dass sie anfingen, den Tempel zu bauen. Und dann sagt Gott im 2. Kapitel, Vers 19, von diesem Tag an will ich euch wieder segnen. Nicht verspätet, sondern an dem Tag, wo sie anfingen, am Tempel zu bauen. Gott sagt, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Verstand und mit deiner ganzen Kraft. Das heißt, mit unserem ganzen Denken und Wollen, mit unseren kognitiven Überzeugungen, mit unserer ganzen Energie, mit unseren Ressourcen und mit unserem Handeln. Die Ausrichtung unseres Lebens muss in hundertprozentiger Loyalität und Hingabe zu Gott sein, in hundertprozentigem Vertrauen und Gehorsam. Das möchte ich euch gerne heute mitgeben. Dass wir an die Arbeit gehen, dass wir keine Woche, keinen Tag und keine Stunde verspäten, sondern dass wir mit voller Entschlossenheit dem Ruf Gottes folgen.